Guten Tag, ich begrüße alle herzlich zu dieser Bibelklasse mit einem ganz neuen Thema, mit einer ganz neuen Serie. Und zwar wollen wir über längere Zeit hinweg, so der Herr es schenkt, uns beschäftigen mit dem Leben der Patriarchen, der Stammväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob. Die Stammväter des auserwählten Volkes. Und zwar beginnen wir jetzt eben mit Abraham, und zwar sehr detailliert, gewissermaßen Vers für Vers oder Versgruppe für Versgruppe. Und da beginnen wir mit Lesen in 1. Mose 11 ab Vers 26. Darf ich bitten, Max, uns vorzulesen, 1. Mose 11, 26 bis 12, Vers 8.
Terach war 70 Jahre alt, als er den Abraham, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot, und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Abraham aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Ischia. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an.
Vielen Dank, Max. Wir beginnen also ganz vorne mit dem Leben Abrahams, mit seiner Zeugung und in der Folge Geburt. Wenn man die biblischen Zahlen strikte durchrechnet im Alten Testament, es gibt ja ein chronologisches System vom Anfang des Alten Testaments bis zum Ende und mit einer Brücke sogar rüber bis ins Neue Testament, und zwar bis ins Jahr 70 nach Christus, Untergang Jerusalems und des Zweiten Tempels. Ein zusammenhängendes chronologisches System, das nirgends abbricht, obwohl man manchmal den Eindruck hat, da bricht es ab. Und plötzlich, wenn man weiter studiert, findet man Zahlen, die scheinbare Lücke wieder überbrücken. Wirklich perfekt. Und wenn man alle Zahlen ernst nimmt, das ist eben die sogenannte strikte Chronologie, dann war die Geburt von Abraham im Jahr 2111 vor Christus. Also vor über 4000 Jahren. Ein Mann aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Nun, damit wären wir in Europa, in der Steinzeit, ja, Bereich der Jungsteinzeit. Aber die Bibel spricht konkret über einen Mann und wir wissen ganz viele Details. In Europa ist die Geschichte noch völlig im Nebel, aber im Nahen Osten war das anders, weil man da viel früher schrieb und schriftliche Dokumente hatte. Und so ist es auch, dass eben die Geschichte Abrahams von Anfang an uns detailliert überliefert ist. Und zwar ist es so, in 1. Mose 5 haben wir die messianische Generationenlinie von Adam bis auf Noah. Ich sage messianische Generationenfolge, weil über diese Linie einmal der Retter der Welt, der Messias für Israel und alle Völker kommen sollte. Es sind 10 Generationen, Adam, Seth, Enosh und so weiter bis Noach. Und dann haben wir, also 1. Mose 5, und dann haben wir in 1. Mose 11 die Fortsetzung dieser Geschlechterrolle nach der Sintflut, und zwar ab Sem. Und zwar 1. Mose 11, Vers 10, von Sem bis eben auf Abraham, Vers 26. Hier noch mit dem früheren Namen Abram. Erst später soll er den Namen Abraham bekommen. Ja, und das sind auch nochmals genau 10 Generationen. Also über die Linie von Sem, über Abraham, sollte einmal der Retter der Welt kommen. Nun wird hier berichtet, Tara lebte 70 Jahre und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Jetzt könnte man denken, das waren Drillinge. Aber das ist nicht so. Es ist ganz ähnlich wie bei 1. Mose 5, 32. Lies du mal, Max, diesen Satz vor über Noah.
Und Noah war 500 Jahre alt. Da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet.
Ja, das waren auch nicht Drillinge, sondern später im Text kann man sehr deutlich zeigen, übrigens wichtig, dass man eine genaue Übersetzung hat. Die Elberfelder macht das sehr klar. Japhet war der Älteste. Dann kam Sem und der Jüngste ist Ham. Was bedeutet dieser Satz? Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte, mit 500 begann er zu zeugen. Und das war dann eben Japhet und auch die anderen kamen dann in der Folge. Aber warum wird Sem zuerst genannt? Es geht um die Wichtigkeit. Sem ist eben der, über den die Linie auf den Retter der Welt gehen sollte. Darum wird Sem zuerst genannt. Und im Zusammenhang mit dem Volk Israel, aus dem ja der Retter einmal kommen sollte, ist eben Sem so bedeutsam. Aus dieser Linie, aus der Linie Sems, kommen die Semiten und eben auch das Volk Israel. Und warum wird der Jüngste dann immer noch vor dem Ältesten genannt? Ham sollte der Stammvater werden, unter anderem von den Kanaanitern. Und die sollten im Zusammenhang mit der Geschichte Israels eine ganz besondere Rolle spielen. Denn Israel sollte ja das Land Kanaan einmal bekommen. Und darum wegen der Nähe zur Geschichte Israels, die für Gott eben zentral ist in der Weltgeschichte. So haben wir nicht Geschichtsunterricht gehabt. Nicht wahr? Das wäre toll gewesen, hätte ich einen solchen Geschichtslehrer gehabt oder solche Geschichtslehrer gehabt, die die Geschichte dargestellt hätten mit Israel als Volk im Zentrum der Weltgeschichte. Dann macht nämlich die ganze Weltgeschichte plötzlich noch viel mehr Sinn. Ja. Sinn hat sie sowieso, aber noch viel mehr Sinn. Genau. Und Jafet wird darum dann am Schluss genannt. Und hier ist es genau so. Abraham war nicht etwa der Erstgeborene, sondern der Wichtigste. Und darum wird er zuerst genannt, weil er der Stammvater Israels werden sollte. Wir werden das jetzt gleich noch sehen, warum eben Abraham nicht mit 70, als Tara 70 war, gezeugt wurde, sondern später. Nicht wahr? Tara lebte insgesamt, haben wir gelesen in unserem Text, wie lange? 11, Vers 32. Wie? 2036. Also eben meine Frage war ja, wie alt wurde ihr? Ja. Und eben, wie du sagst, 2111 plus 70, das gibt dann, aber das Todesjahr eben, in dem Tara 205 war. Und jetzt schauen wir noch in Kapitel 12, Vers 4. Da erfahren wir, dass Abraham 75 war, als er ins Land Kanaan kam. Lies du kurz.
Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog.
Nicht wahr? Werden wir ja gleich sehen. Abraham zog aus Ur in Chaldäa, ging nach Haran, und erst als sein Vater Tara in Haran starb, ging er ins Land Kanaan. Und da war er 75. Also 205 minus 75 gibt 130. Also Tara war 130, als ihr Abraham zeugte. Das ist so eine der Klippen in der chronologischen Berechnung der Bibel, wo viele darüber gestolpert sind, dass sie das nicht beachtet haben. Aber man muss wirklich alle Zahlen ernst nehmen und einbauen, dann kann man solche Klippen überwinden. Ja, also das bedeutet, Tara hat mit 70 begonnen zu zeugen, aber Abraham war dann eben erst gezeugt worden, als er 130 war. Und über die Altersverhältnisse von Nahor und Haran werden wir gleich mehr erfahren. Jedenfalls ist Nahor als Zweiter genannt, weil er in der Geschichte Abrahams eine wichtigere Rolle spielt als Haran. Ja, jetzt haben wir das. 2111 gezeugt und geboren. Und dann wird gesagt, in Vers 28, liest du nochmals?
Von Kapitel 12.
Oder von Kapitel 11, 28.
Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa.
Ja, jetzt ein kleines Übersetzungsproblem. Also, hier steht, und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara im Land seiner Geburt. Steht das in allen Übersetzungen so? Wer hat es anders? Ja, Vaterland, das ist gut, Land seiner Geburt oder Vaterland, aber der Ausdruck starb vor dem Angesicht seines Vaters. Zu Lebzeiten, ja, ist auch nicht ganz glücklich, aber ich erkläre gleich warum. Noch jemand etwas anderes? Wie? Vor seinem Vater. Ja, vor seinem Vater, vor dem Angesicht seines Vaters. Also könnte man denken, der Vater war gerade da und der Sohn stirbt. Aber es ist so, eine spanische Übersetzung hat antes. Das heißt vor, zeitlich vorher. Und zwar, auf Hebräisch steht Lifnei. Und das ist der normale Ausdruck, um zu sagen, vor, zeitlich vor. Es kann auch bedeuten, in der Gegenwart von, das heißt, vor seinem Angesicht. Aber wenn ich zum Beispiel sage, Hans, also Jochanan, starb vor Samuel, vor Schmuel, dann würde ich sagen, Jochanan met Lifnei Schmuel. Lifnei heißt vor, aber wörtlich vor dem Angesicht. So spricht man auch heute Hebräisch. Und die Bedeutung hier ist also, Haran starb eben vor seinem Vater Tara, im Land seiner Geburt. Nicht wahr? Normalerweise sterben Söhne später als der Vater. Und das sind schwere Erlebnisse, wenn Kinder vor den Eltern sterben. Und das haben die da erleben müssen. Aber von diesem Haran wird eben noch weiter gesagt, dass er der Vater war von Lot, in Vers 27. Und Lot, damit der Neffe von Abraham, der wird in der weiteren Geschichte noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Also da werden uns schon so Elemente mitgegeben, die wir dann später in der Abrahamsgeschichte unbedingt brauchen werden. Christoph?
Warum steht denn hier aber noch vor dem Angesicht? Ist es dann im Hebräischen gar nicht mehr vorhanden, dem Angesicht? Vor
ja, eben, zeitlich vor, sagt man auf Hebräisch, Lifnei. Und ja, dieser Ausdruck heißt vor dem Angesicht von.
Ja. Zusammen heißt es vor dem Angesicht.
Ja, ja. Und das übersetzt man schlicht, eben wenn ich sage, Jochanan met Lifnei Schmuel, dann muss man übersetzen, Johannes starb vor Samuel. Aber niemand würde jetzt da übersetzen vor dem Angesicht. Aber das ist einfach der normale Ausdruck, um das so zu sagen. Im Althebräischen und im Neuhebräischen. Ja, das war also noch in Ur in Chaldea. Wiederholt wird Ur erwähnt, da Vers 28, dann auch in Vers 31, Ur in Chaldea. Warum nicht einfach Ur? Nun, es gab in mehr als eine Ortschaft im Nahen Osten, die Ur hieß. Und dadurch, dass Mose schreibt Ur in Chaldea, das ganz wörtlich sagt die Fußnote der Elbefelder, Ur der Chaldäer, damit man weiß, welches Ur gemeint ist. Die Chaldäer waren ein Volksstamm, der später in der Geschichte sehr bedeutsam werden sollte, in der Weltgeschichte, denn die Chaldäer waren der führende Stamm des späteren babylonischen Weltreiches. Nebukadnezar, König von Babel, der war ein Chaldäer aus diesem Stamm. Ja, und Ur liegt im heutigen Südirak, eben in der Nähe von Babylon, sogar noch etwas südlicher, war um 2100 vor Christus, also Zeit Abrahams, die reichste Stadt von ganz Mesopotamien. Also Mesopotamien meint, das heißt ja wörtlich, zwischen den Flüssen. Die Region von Euphrat und Tigris. Diesen großen Flüssen, die aus der Türkei kommen und eben schließlich durch ganz Irak hindurchgehen. Die reichste Stadt von Mesopotamien. Und es war eine Stadt von Kunsthandwerkern, Kaufleuten. Und damals floss der Euphrat noch etwas anders als heute, nämlich der Flussverlauf war damals so, dass er an den Stadtmauern von Ur vorbeiging. Und dadurch hatte diese Stadt eben einen direkten Zugang dann zum Meer. Und das war natürlich für Handel ganz wichtig. Und nun sehen wir schon mal, also Abraham kam nicht aus irgendeinem vergessenen Nest, sondern aus einer damals wirklich hochprominenten, reichen Stadt. Es war die Stadt, die als Stadtgott Nanna verehrte. Das war bei den Sumerern die Bezeichnung für den Mondgott. Der wurde also speziell in Ur, in Chaldea, verehrt. Man hat dort auch bei den Ausgrabungen ein Mann, der sich ganz besonders weltberühmt gemacht hat durch die Ausgrabung von Ur, war, ja, die Älteren kennen den vielleicht noch, also wirklich die älteren Semester, Leonard Woolley. Der wurde weltberühmt durch die Ausgrabungen der Heimatstadt von Abraham. Man hat die Wohnhäuser ausgegraben, dann auch den industriellen Bezirk, und man hat auch Königsgräber ausgegraben. Tausende von Keilschrifttafeln hat man gefunden. Und darum wissen wir sehr Genaues über Ur, eben die Stadt, die den Mondgott Nanna verehrte. Und Ur wurde bezeichnet als die Stadt des Mondgottes. Davon gleich noch mehr, aber gehen wir Schritt für Schritt durch. Wir haben dann in Vers 29 den Bericht darüber, dass Abraham, also ich sage jetzt immer normalerweise Abraham, der spätere Name, Abraham und Nahor heirateten. Sie nahmen sich Frauen. Das ist der hebräische Ausdruck, um zu sagen heiraten, der althebräische. Also eine Frau nehmen heißt heiraten. Die heirateten, und der Name der Frau Abrahams war Sarai, das heißt Fürstin. Und der Name der Frau Nahors Milka, das heißt die Königliche. Also das zeigt uns schon ein bisschen etwas an über den sozialen Status dieser Familie. Das waren nicht die Ärmsten in der reichen Stadt Ur, sondern später in der Abrahamsgeschichte werden wir sehen, dass er verehrt wurde als ein Fürst. Und man hat bei den Ausgrabungen eben in Ur und Chaldea gesehen, die Mittelklasse von Ur lebte in Häusern mit 10 Zimmern. Nicht schlecht. Ich meine, jetzt für alle jungen Familien hier mit 4, 5, 6, 7 Kindern, das wäre das Ideale, nicht wahr? Aber das war Mittelstand. Und Abraham war wirklich aus der High Society. Werden wir immer deutlicher sehen. Und das wird noch von Bedeutung sein, denn wir werden sehen, dass Gott ihn berief, aus Ur und Chaldea hinauszugehen, um eine Art Nomade zu werden. In Zelten zu wohnen. Und gerade aus den Inschriften aus Ur wissen wir, dass es eine tiefe Verachtung gab für die Nomaden, die am Rand der Wüste in Zelten wohnten. Und das ist natürlich eine Pointe, nicht wahr? Wenn wir die Geschichte auch auf dem archäologischen, historischen Hintergrund betrachten. Wir haben ja vor kurzem das Matthäusevangelium betrachtet auf dem jüdischen Hintergrund und werden die Geschichte Abrahams betrachten auf dem historischen und archäologischen Hintergrund, wird das bedeutsam sein, dass Abraham bereit war, auszuziehen und schließlich in Zelten zu wohnen. Das war eine sehr große Entscheidung, eben einen Lebensweg zu gehen, der nicht mehr dem entsprach, was man in Ur achtete. Ja, und weiter wird gesagt, dass die Frau Nahors, diese Milka, sie war die Tochter von Haran. Das ist eben der, der vor seinem Vater starb, noch in Ur und Chaldea. Und das zeigt ein bisschen die zeitlichen Verhältnisse. Wenn also Nahor eine Tochter von seinem Bruder heiratet, macht das klar, dass das wohl der Älteste gewesen war. Das ist erstaunt. So nahe Verwandtschaftsverhältnisse. Er hat damit die Nichte geheiratet. Aber bei Abraham ist es so, er hat Sarai geheiratet und später in der Abrahams Geschichte erfahren wir in Kapitel 20, Abraham hat ja später seine Frau wiederholt in schwierigen Momenten, wo er dachte, man könnte seine Frau, weil sie so schön war, ihm wegnehmen und ihn töten, hat er sie ausgegeben als seine Schwester. Dann erklärt er in 1. Mose 20, Vers 12, bitte, Max.
Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter, und so ist sie meine Frau geworden. Mhm.
Halbschwester. Es überrascht diese nahen Verwandtschaftsbeziehungen. Nun, wir werden gleich noch sehen, die Familie war damals eine Familie, die im Götzendienst lebte. Da könnte man denken, ja, da ist es verständlich, dass da die Dinge ein bisschen krumm laufen könnten. Aber wir müssen ja bedenken, wie ist die Menschheit entstanden? Ganz am Anfang. Das ist eine berühmte Gefahr von Leuten, wenn sie das Evangelium eben von sich wegschieben wollen, dann beginnen sie zu fragen, woher hatte Kain seine Frau? Einmal hat so ein junger Mann einen sehr würdigen älteren Engländer gefragt, einen Gläubigen, woher hatte Kain seine Frau? Er hat ihn sehr ernst angeschaut und ihm gesagt, junger Mann, Sie sind zu jung, um sich mit der Frau eines anderen Mannes zu beschäftigen. Ich würde es nicht so machen. Ich würde sagen, ja, schlagen wir doch auf, 1. Mose 5. Nicht wahr, man liest ja in 1. Mose 4, Adam und Eva bekamen Kain, dann Abel, und es heißt, dass Kain in ein fernes Land ging. Und dann lesen wir aber in 1. Mose 5, Vers 3.
Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer...
Kapitel 5, lies doch gerade ab Vers 4.
Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter.
Und alle, noch ein Vers dazu.
Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre, und er starb.
Ja, also hier wird gesagt, er hat Söhne und Töchter gezeugt. Nicht nur Kain, Abel und dann schließlich Seth als Ersatz für den ermordeten Abel, sondern Söhne und Töchter. Und die Zeugungszeit war ziemlich lange. Also das gab eine riesige Familie. Und ganz am Anfang war es natürlich nötig, dass Bruder-Schwester-Ehen geschlossen wurden. Und das befremdet uns natürlich total und zu Recht. Aber man muss wissen, erst mit dem Auszug aus Ägypten, nach strenger biblischer Chronologie, 1606 vor Christus, da wird in 3. Mose 18 ganz klar, werden da alle zu nahen Verwandtschaftsgrade aufgezählt, die verboten sind. Ein absolutes No-Go sind. Aber zum Beispiel ist die Cousine zu heiraten, das geht immer noch. Übrigens nach heutigem deutschen Recht auch. Ist es? Seit wann habt ihr das so geändert? Ja, also es ist aber so, dass man dann empfiehlt, einen Gentest zu machen. Und zwar ist eben, dass unsere Gene, die haben sich im Laufe der Generationen immer mehr verschlechtert. Hat immer mehr Abschreibefehler gegeben, die sich in der ganzen Menschheit angehäuft haben. Aber das genetische Material kurz nach der Schöpfung war total intakt. Heute ist das Gefahr, ist die Gefahr, wenn man zu nahe verwandt ist, hat man je nachdem die gleichen Schäden. Wir haben alle Schäden. Wir sind alle geschädigt. Aber es kommt nicht immer raus. Ja? Und manchmal kommt es dann eben nur bei den Kindern raus. Aber wenn man eben die gleichen Schäden hat, ist die Chance, eben dass das rauskommt, wird so massiv vergrößert. Und darum ist es im Prinzip eben doch ratsam, wenn man sich genetisch auffrischt mit den fortlaufenden Generationen. Aber es ist nicht unmöglich, eben es gibt gewisse Grade, die erlaubt sind, nach dem heutigen Gesetz und eben auch nach der Bibel, aber das wäre nicht mehr möglich. Aber das hängt also zusammen, dass Abraham und die Stammväter, dass die eben in einer viel früheren Zeit gelebt haben und da war das möglich. Das ist übrigens auch ein Hinweis auf die Authentizität der biblischen Berichte. Wenn das später, wie die liberalen Theologen behaupten, von Juden erdichtet worden wäre, am Schreibtisch, die wären doch sicher nicht auf die Idee gekommen, zu schreiben, übrigens unsere Stammväter, die haben so nahe Ehen eingegangen, die gehen nach dem Gesetz nicht. Wie? Das zeigt gerade, wie echt die Berichte sind. Wenn man das erfindet, dann beschreibt man die Helden, eben, indem man nur die guten Dinge erzählt. Aber wir werden sehen, bei Abraham werden nicht nur die guten Dinge erzählt. Das zeigt, wie authentisch das ist. Ich war die anderen Völker, wenn sie sprechen über ihre Helden in der Geschichte, dann werden sie idealisiert. In der Bibel ist das nicht so. Und das zeigt also eben, wie wahrhaftig und genau das biblische Wort ist. Und was vielleicht auch noch überrascht ist, sind die hohen Lebensalter. Also erst recht bei den 10 Generationen von Adam bis auf Noah, der Älteste, der da erwähnt wird, der Älteste, der in der Bibel erwähnt wird, überhaupt, Methuselah, 969. Man fragt sich, das geht doch gar nicht. Nur, wenn man dann aber den Stammbaum anschaut nach der Sintflut von Sem bis auf Abraham, da werden die immer noch sehr, sehr alt. Aber das Alter geht runter. Bis auf Abraham. Der dann noch wie alt wurde?
130 Jahre.
Wie? 130. Das war Jakob. Ja, da geht es noch weiter.
168.
Ja, und in den 170ern. Und dann geht es noch weiter runter. Jakob 130. Es geht also runter. Und jetzt ist so, wenn man das in einem XY-Diagramm aufschreibt, ergibt sich da eine negative Exponentialkurve. Und zwar mit den üblichen kleinen Abweichungen. In diesem Bereich sind diese Zahlen. Das ist fantastisch. Warum? Weil im Altertum kannte man Exponentialrechnung nicht. Das ist in der Mathematik eine spätere Erscheinung. Und es kommt aber dazu, viele biologische Prozesse können wir mit Exponentialkurven beschreiben. Und das zeigt, dass das ein echter Prozess war, wie das Alter nach der Flut runterging. Und wir haben gesagt, eben 130 Jakob und später sagt Mose, nach 40 Jahren Wüstenwanderung, die Lebenszeit ist 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Und er selber wurde noch 120.
Aber das ist in 1. Mose 6 vorausgesagt, wo Gott sagt, er will das Alter herabsetzen auf 120 Jahre.
Ja, aber die Patriarchen nach der Flut werden noch deutlich älter als 120. Also ist es so, diese Aussage in 1. Mose 6, Vers 3, die Sie erwähnen, wo es heißt, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, sagt Gott. Da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Das war nicht ein Herabsetzen des Alters, sondern es bedeutet, dass von da an die Gnadenzeit bis zur Sintflut noch 120 Jahre dauern sollte.
Also es ist einfach interessant, dass die höchste Lebenserwartung heute 120 Jahre ungefähr.
Ja, heute ist es so. Ja. Aber da legt Gott das fest und das war quasi die Gnadenzeit. 120 Jahre. Und das wird übrigens bestätigt in Qumran. Haben ein Manuskript gefunden, da wird über die Geschichte von Jakob, von Noah gesprochen und da wird gesagt, dass die, dass eben die, das Alter von Noah 480 Jahre war, als Gott da zu ihm gesprochen hat. Das steht in der Bibel nirgends. Da steht, dass die Sintflut war im 600. Jahr von Noah. Also die haben gerechnet, minus 120. So kommen die auf diese Zahl 480. Die haben das auch richtig verstanden. Aber eben, ich will damit sagen, da gibt es einen Prozess, wie das Alter so zurückgegangen ist. Und man kann da auch verschiedene detailliertere Punkte dazu sagen. Was allerdings noch sehr wichtig ist, das Alter ist ja eine seltsame Sache. Je nach Tierart sieht man, Elefanten werden so und so alt, Papageien so und Schildkröten. Und dann gibt es da diese Tierchen wie Mäuse und Hamster. Wie alt werden die? Wie? Ja, so in der Größenordnung, ja. Und übrigens, ihr Herzschlag ist auch viel schneller. Und dann ist es auch schneller vorbei. Aber bei den Bäumen auch, Redwood, diese wunderbaren Mammutbäume in Kalifornien, ich war 2500 Jahre alt, aber Buchen werden nicht so alt. Und so fragt man sich, aber gibt es irgendwo eine biologische Uhr, die eingebaut ist, dass das Alter eben so je nach Lebensform unterschiedlich ist. Und das hat man noch nicht so lange in der Biologie entdeckt. Siehe so, unser Erbgut in allen Zellen, dieses Riesenmolekül, die DNA, beim Menschen wirklich riesig, ein Meter lang, in der Zelle untergebracht, im Zellkern. Da steht drauf, wie man mich bauen muss, beim Krokodil steht, wie man ein Krokodil baut und bei der Erbse steht, wie man die Pflanze Erbse bauen muss, der Bauplan drauf. Aber am Schluss der DNA gibt es eine ganz langweilige Abfolge, die immer gleich lautet. Und früher hat man gesagt, aus evolutionistischer Sicht, das ist Junk-DNA, also Abfallprodukt aus der Evolution, keine Bedeutung. Aber man hat festgestellt, mit jeder Zellteilung, ja, unsere Zellen müssen ständig wieder erneuert werden durch neue Zellen, wird dieses Stück kürzer. Und wenn das langweilige Stück am Ende ist, dann kommt ein Signal, nicht mehr teilen. Und dann stirbt man. Und jetzt ist es so, es gibt Menschen, die haben eine bestimmte Schädigung, da ist dieses Stück sehr kurz. Und darum, wenn ein Junge, sagen wir, 7 Jahre alt ist, sieht er aus wie ein 80-Jähriger. Wirklich, mit den Haaren und Haut und alles, 80-Jähriger. Also hängt das irgendwie damit zusammen. Und das hat man in der Krebstherapie zu Hilfe genommen. Und zwar, wenn Krebszellen wirken, dann drehen die durch. Da kommt nämlich der Befehl, teilen, 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 teilen. Und die teilen sich ständig. Und jetzt ist es so, wenn man dann mit Strahlentherapie auf die Zellen schießt, dann zerstört man natürlich gute Zellen und ihre DNA. Aber es ist immer in der Hoffnung, durch den Zufall, dass man genau bei den Krebszellen die Stelle trifft, wo es zu einem Bruch kommt mit dem langweiligen Stück. Und dann kommt die Information, nicht mehr teilen. Das ist der Punkt. Ja, und jetzt ist es so, es gibt eine ganz interessante Haifischart im Norden Grönland und die wird bis zu 400, 500 Jahre alt. Fantastisch. Also so Wesen, die haben schon in der Reformation, haben die da im Meer ihre Schwimmwege durchwandert. Ja, und das zeigt uns eben, das mit den Hunderten von Jahren, das ist nicht einfach biologisch unmöglich. Das hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Aber was ich noch warnend sagen will, das, was ich jetzt da erklärt habe mit dem langweiligen Stück und so weiter, und das ist nicht der einzige Faktor. Also das Altern und das bestimmte Alter, das man erreicht, hängt noch von weiteren Faktoren ab. Aber das ist ein Faktor. Fantastisch. Und wenn man sich das so überlegt, aha, die waren wirklich so alt in der vorsintflutlichen Zeit und dann nachsintflutlich geht das runter. Und auch das Alter von Tara, 205 Jahre. Das war wirklich so. Und dann bei Abraham geht es noch ein bisschen weiter runter. Das sind authentische Zahlen. Da brauchen wir also überhaupt keinen Zweifel dabei zu haben, wenn wir jetzt auch weiter die Abrahamsgeschichte studieren. Und da kann man sich noch Folgendes überlegen. Aber im Garten Eden hat Gott einen Baum gegeben, den Baum des Lebens. Und von dem musste Adam und Eva essen. Und so konnten sie ewig leben. Und nach dem Sündenfall sollte ja das Wort wahr werden, dass sie schließlich sterben müssen. Und da hat Gott den Weg zum Baum des Lebens verhindert, damit der Mensch nicht hingeht und davon noch essen kann und ewig leben würde. Also, was wir bräuchten, ist eben eine Superfrucht mit einem Supervitamin, das steuert, dass eben bei der Zellteilung dieses langweilige Stück nicht jedes Mal kürzer wird. Aber das haben wir nicht mehr. Ja, aber nur um zu sagen, was man sich da alles noch überlegen muss bei diesen hohen Altern. Und jetzt haben wir also gesehen, Abraham hat Sarai, seine Halbschwester, geheiratet und Nahor seine Nichte. Eben die Tochter Harans, der sowohl der Vater von Milka war und der Vater von Jiska. Jiska wird weiter nicht mehr erwähnt. Nicht wahr? Andere spielten eine wichtige Rolle in der Geschichte Gottes. Und so ist es auch für uns wichtig, dass unser Leben ein Leben ist, das vor Gott Bedeutung hat. Da ist es eben wichtig, dass wir seinen Weg gehen, so wie ein Abraham. Und diese Geschichte wird dann auch weiter verfolgt. Jiska wird einfach so erwähnt. Und jetzt kommen wir zu einer wichtigen Mitteilung von Mose in Vers 30. Liest nochmals.
Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind.
Ja. Und das war, wie wir noch sehen werden, eine sehr schwere Sache für dieses Ehepaar. Und es gibt viele Ehepaare, die leiden darunter. Keine Kinder. Und es gibt natürlich dann auch ganz viele Ehelose, die sich eine Ehe wünschten und auch Kinder. Und wenigstens bis zum heutigen Tag ist der Wunsch noch nicht wahr geworden. Also, da stecken Leiden drin, die man einfach so umschreiben kann, sie war unfruchtbar. Oder Haran starb vor seinem Vater Tara. Und so gibt es manche Leiden im Leben von uns, die man äußerlich vielleicht so knapp mit einem Satz beschreiben kann. Aber das sind Dinge, die belasten. Mit denen wird man nicht so ganz, ganz einfach fertig. Aber im Zusammenhang mit Ur in Chaldea hat das noch eine besondere Bedeutung. Denn auf diesen Inschriften der Leute von Ur steht Nanna, der Mondgott, macht Menschen und Tiere zahlreich. Oh. Also in Verbindung mit Abraham und Sarah hat der Mondgott vollkommen versagt. Nicht wahr? Das hat wirklich seine Bedeutung. Und natürlich, spätestens seit die Amerikaner auf den Mond gegangen sind, das war dann Juli 1969, ich weiß noch, als kleiner Junge, das hat mich so interessiert. Ich habe das im Detail verfolgt, was da geschehen war und wie der erste Mensch seinen Fuß auf diesen staubigen Nachbar-Trabant gesetzt hat. Und ja, da wurde klar, der Mond ist einfach ein kalter Stein. Und erst noch so verlöchert von Meteoren und Meteoriten, die eingeschlagen sind, weil es keine Atmosphäre gibt, wird das Gesicht des Mondes vollkommen verschlagen. Und das soll ein Gott sein. Das ist ein toter Stein. Natürlich kann er Menschen und Tiere nicht zahlreich machen. Und so war es. Sarah war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Jetzt lesen wir etwas aus Josua 24. Jahrhunderte später. Das Volk Israel, die Nachkommen von Abraham, sind bereits im verheißenen Land, haben es eingenommen unter Josua. Und dann hält Josua eine Abschiedsrede. Und darin ermahnt er Israel, sich ganz klar für den Herrn zu entscheiden und nicht für andere Religionen. Es geht hier um das Problem von drei Religionen, die eine Gefahr waren für die Israeliten. Die Religion der Sumerer, das war die Religion von Vater Abraham. Dann die Religion der Ägypter. Israel war lange in Ägypten. Und sie haben sich dem Götzenkult damals geöffnet. Das sehen wir aus Ezekiel 23. Und die Gefahr der Religion der Kanaaniter. Das war eben diese Volksgruppe, die vor Israel schon im Land Kanaan war. Und nun, da lesen wir in dem Zusammenhang in Josua 24, Vers 2. Darf ich bitten?
Vers 2. Ja. Da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors.
Ja, eure Väter wohnten jenseits des Stromes, also jenseits des Euphrats, dein Ur, wo der Euphrat gerade vorbei floss. Und da wird gesagt, Tara, der Vater Abrahams, war auch der Vater von Nahor. Und dann in der Mehrzahl, sie dienten anderen Göttern. Also Abraham war ein Götzendiener. Und er verehrte auch diesen Nanna. Die Götter der Sumerer. Man hat bei den Ausgaben in Ur auch eine Zikkurat gefunden. Das ist ein Stufenturm. Akkadisch Zikkuratu heißt Bergspitze. Das ist also ein Turm, ein Stufenturm, der soll gewissermaßen einen Tempelberg darstellen. Und zwar drei Stockwerke ursprünglich und obendrauf ein Heiligtum, so ein kleines Häuschen, und die Sumerer glaubten, dass der Geist des Mondes herabsteigt und die Menschen von Ur mussten über lange Treppen, da über die drei Stockwerke hinaufgehen, um dort eine Begegnung zu haben mit dem Mondgott. Also in dieser Religion war Abraham zu Hause und diese Zikkurat, die stammt aus der Zeit von eben etwa Abraham. Und was ist Götzendienst? Wir können kurz aufschlagen. Römer 1 erklärt, dass Gott zornig ist über alle Völker, die eigentlich durch das Anschauen der Natur wissen könnten, dass der Schöpfer Gott existiert. Kannst du uns vorlesen in Römer 1, Verse 18?
Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben.
Noch ein bisschen weiter.
Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinsternd. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht.
Ja, also hier wird klar gesagt, dass Gott sich durch die Schöpfung offenbart hat, sodass alle Menschen auf der ganzen Welt, die denken können, erkennen können, es muss einen Schöpfer geben hinter dieser Ordnung. Und diese Natur kann nicht Gott sein, denn sie zerfällt ja auch. Und alles, was zerfällt, hat einen Anfang und damit auch ein Ende. Aber da muss jemand dahinter sein, der ewig ist. Und hier erklärt der Apostel Paulus, dass die Menschen auch ohne Bibel, ohne Entschuldigung sind, wenn sie einmal vor Gott stehen. Einfach aufgrund des Zeugnisses der Schöpfung. Und so ist eigentlich die Verehrung der Natur, wie wir das hier gelesen haben. Die Menschen haben sich entschieden, anstatt den ewigen Schöpfer zu verehren, die Natur oder Teile aus der Natur zu verehren. Zum Beispiel die Sonne, Sonnenkult in Ägypten. Oder Mond, Mondkult in Ur und Chaldea und so weiter. Oder was ist es in Thailand, wenn man Menschen sieht vor Buddha-Statuen? So goldig und zum Teil riesig, aber vor dieser Materie beugen sie sich nieder und beten zu diesen Buddha-Statuen und noch zu vielen anderen Göttern. Das ist alles Götzendienst, wenn man die Natur, die Materie, ein Stück von Natur verehrt und anbetet. Und so war Abraham, Nahor, auch Vater Tara, Götzendiener. Und verehrten nicht mehr den Gott, den ihr Urgroßvater Noah gekannt hatte. Sie sind also über diese Generation hinweg von Gott weggekommen. Und so lebten sie in Ur und Chaldea. Allerdings konnten sie merken, irgendwie funktioniert die Religion nicht. Eigentlich müsste Sarai ein Baby haben, aber sie hat keins. Und jetzt werden wir dann nach der Pause weiterfahren und sehen, später wird der wahre Gott Abraham erscheinen in Ur und Chaldea und wird ihn herausrufen und wird ihm versprechen, dass er und Sarai ein Baby bekommen werden. Aber noch viel mehr, dass Abraham zum Stammvater des auserwählten Volkes Israel werden wird. Aber, wie wir dann weiter sehen werden, Abraham glaubt das und dann wartet er ein Jahr und zwei Jahre und drei Jahre und 10 Jahre und es kommt kein Baby. Und 20 Jahre und es kommt kein Baby. Das ist schon ein bisschen schwierig. Das war so wie in der alten Religion. Aber nach 25 Jahren, als es biologisch nicht mehr möglich war. Ich war auch bei den Männern, hört es mal auf. Also ein 100-Jähriger, die Bibel sagt, er war biologisch abgestorben. Er konnte keine Nachkommen zeugen. Und Sarah mit 90. Auch bei den Frauen hört es einmal auf. Ein bisschen früher. Und mit 90 bekommt sie ein Baby. Und Abraham mit 100. Und warum? Weil Gott zeigen wollte, dass das Volk Israel ein unmögliches Volk ist. Ja, da sind sehr viele in der ganzen Welt heute sehr einverstanden. Aber ich meine es natürlich ein bisschen anders. Israel dürfte es nicht geben. Israel, die Existenz Israels ist ein Wunder. Das ist biologisch nicht möglich. Israel dürfte es gar nicht geben. Und trotzdem sagen wir heute in Israel, auch nach diesen Kriegen in Gaza, Libanon und jetzt Syrien, Am Israel Chai, das Volk Israel lebt. Man wollte es wieder ausrotten, aber es lebt, weil Gott einen Plan damit hat.